Zu unserem Thema, allein Jesus kann ein Leben neu machen, lese ich den einen vorgesehenen Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wo in aller Welt gibt es wirklich etwas Neues unter der Sonne? Dem kleinen schweizerischen Städtchen Solothurn an der Aare gelegen, singen die Einwohner dieses Städtchens ein launisches Liedchen. Es hat einen ganz bestimmten Kehrreim. Diesen Kehrreim heißt es allemal, es ist immer so g'sü. Es ist immer so gewesen. Da ist in einer Strophe die Rede von der Aare, die da vorbeifließt ins Unterland hinunter. Und dann heißt es, aber was ist dabei? Es ist immer so g'sü. Es ist immer schon so gewesen. Und dann kommt eine Strophe, da ist die Rede von den Tauben, die an der Fassade des altehrwürdigen Gotteshauses sitzen und ihre unerwarteten Grüße auf die Besucher herunterfallen lassen. Aber was tut's? Es ist immer so g'sü. Es war schon immer so. Das heißt also, was tut sich eigentlich Neues in der Welt? Das Wasser fließt bergab und Dreck bleibt Dreck. Es ist immer so g'sü, nicht wahr? Und das ist ganz bestimmt nicht nur in Solothurn so. Das ist in der ganzen Welt so. Und nun kommt der Apostel Paulus und sagt, es ist alles neu geworden. Selbst wenn man das Wörtlein alles weglässt, weil in den besten alten Handschriften dieses Wörtlein tatsächlich nicht drinsteht. Aber wo kommt dieses Neue denn, das da geworden sein soll? Wo kommt denn das eigentlich wirklich vor? Wir Christen haben keine Probleme zu glauben, dass unser Herr einmal alles neu machen wird, wie es in der Offenbarung heißt. Wir warten eines neuen Himmels und einer neuen Erde, wie es Petrus sagt im dritten Kapitel seines zweiten Briefes. In Ordnung, aber die Frage ist doch, was kommt denn an Neuem schon vor dem neuen Himmel und vor der neuen Erde? Das ist doch das Problem, was uns umtreibt. Siehe, es ist alles neu geworden. Das klingt ja fast wie ein Märchen. Ja, wie ein Märchen kam es doch auch den Jüngern vor, als sie damals die Frauen hörten am ersten Ostertag, die da kamen und ihnen die Botschaft des Engels verkündigten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Da dünkte es sie, heißt es im Evangelium, als wären's Märlein. Aber als der Auferstandene ihnen dann selber begegnete, da merkten sie auf einmal, es sind keine Märlein. Das ist das Neueste, was es wirklich gibt auf dieser Erde seit der Erschaffung der ganzen Welt. Dieser auferstandene Herr, das ist neue Schöpfung, dass ein toter Körper nochmal wiederbelebt wird, dass einer nach seinem irdischen Abscheiden noch einmal für kurze Zeiten das irdische Leben zurückkehrt. Das hat es je und dann schon mal gegeben. Wir haben in der Bibel 3 Totenerweckungen im Alten Testament und 5 Totenerweckungen im Neuen Testament. Also das gab es schon je und dann mal. Aber dass ein Toter aufersteht in einer unsterblichen, herrlichen Auferstehungsleiblichkeit, die kein Tod und kein Vergehen mehr antasten kann, das hat es bis dahin noch nie gegeben. Darum nennt die Bibel ihn den Erstling, auch in diesem Sinn den Erstling. Das ist nun wirklich neue Schöpfung. Allerdings, es mögen jetzt manche denken, das akzeptieren wir ja. Im Blick auf den Auferstandenen, im Blick auf das Ostergeschehen, haben wir keine Schwierigkeit, das zu akzeptieren. Es ist ein Neues, es ist alles neu geworden. Aber unser Problem ist doch das andere. Wo sehen wir für uns das Neue? Heute und hier und jetzt, wo sehen wir es in unseren Gemeinden? Wo sehen wir es in unserem eigenen Leben? Das ist doch, liebe Brüder und Schwestern, die Anfechtung, in der wir stehen, die uns manchmal umtreibt. Dass wir dieses Neue nicht sehen können. Das ist doch das, was uns Brüder und Schwestern manchmal mit tiefem Kummer in einer stillen Stunde anvertrauen, in der Seelsorge. Ich sehe so wenig von diesem Neuen an mir, von diesem Siegesleben, von diesem Überwinderleben, von Geduld und Liebe in meinem Leben. Wo ist das denn? Wenn wir hören und sagen, Jesus allein kann das Leben neu machen, dann muss uns klar sein, um was es da eigentlich geht. Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Wenn Paulus sagt, neues Leben, dann meint er eine neue Schöpfung von Gott her. Und wenn wir sagen, neues Leben, dann meinen wir Heiligung. Und das sind zweierlei Dinge. Dass wir uns nicht falsch verstehen. Ohne Zweifel redet die Bibel von Heiligung. Sie redet sehr oft, sie redet sehr intensiv davon. Aber sie redet nicht hier an dieser Stelle davon. Hier ist der Einstieg zur Heiligung gegeben. Allerdings, wenn der Einstieg versäumt wird, wenn es da schief läuft, dann ist auch die Heiligung schief, wie sie bei vielen Christen leider schief ist. Hier geht's um die Wurzeln der Heiligung. Wenn wir hören, nur Jesus kann ein neues Leben schaffen, kann ein Leben verändern, dann denken wir daran, dass er uns schlechte Verhaltensweisen abnimmt und dass er uns neue gute Lebensprinzipien einpflanzt. Paulus denkt zunächst einmal etwas ganz anderes. Er spricht tatsächlich ganz bewusst in diesem ganzen Kapitel von der Kreuzigung Jesu Christi und von der Auferstehung Jesu Christi. Und das ist für ihn nicht nur theoretisch, theologisch, sondern auch ganz praktisch die Wurzel, die Ausgangsbasis zur Heiligung. Darum müssen wir noch einen Augenblick dabei bleiben. Sehen Sie, der Tod Jesu Christi ist etwas völlig anderes als der Tod irgendeines anderen Menschen auf dieser Welt. Apostel Paulus sagt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Bitte schön, überlegen Sie sich einmal, was das heißt. Wenn einer gestorben ist, dann sind sie alle gestorben. Wenn ein Feuerwehrmann die Insassen eines Altenheims aus dem brennenden Haus rettet und dabei sein Leben verliert, dann gilt da auch, es ist einer für alle gestorben. Aber es gilt absolut nicht, so sind sie alle gestorben. Und so ist es auch mit der Auferstehung Jesu Christi. Der Apostel Paulus sagt, Gott hat uns mit Christus auferweckt. Gott hat uns mit Christus auferweckt. Das Elend der Heiligung bei manchen, vielleicht sogar bei vielen Christen, hat eine Wurzel darin, dass man völlig falsch die Tatsache versteht, dass wir mit Christus gestorben und mit Christus auferstanden sind. Was heißt das denn, mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden sein? Viele Christen meinen, das beinhalte so einen innerseelischen Vorgang. Wenn wir uns bekehren, dann tut sich irgendwie, genau kann man es nicht so richtig sagen, in unserem Herzen, Inneren etwas. Eben, wir sind da mit Christus gestorben und wir sind dabei mit Christus auferstanden. Und Apostel Paulus sagt, nein. Mit Christus gestorben sein und mit Christus auferstanden sein, ist nicht ein innerseelischer Vorgang. Das ist nicht das Initialerlebnis bei der Bekehrung. Das ist auch nicht das Spezialerlebnis bei einer sogenannten Geistestaufe. Das ist auch nicht das Ergebnis von irgendwelchen Exerzitien, die wir uns in einer selbstgebastelten Heiligung auferlegen. Mit Christus gestorben und auferstanden sein, Paulus sagt, das ist vor 1900 Jahren passiert. Jesus sterben und auferstehen war nach Gottes Ordnung und Willen und Beschluss ein Sterben und ein Auferstehen in Vollmacht für alle. Wenn ein Klassensprecher sich für seine Klasse entschuldigt, dann hat sich jeder in der Klasse entschuldigt. Und wenn ein Präsident eines Landes Kriegszustand beendet und Frieden schließt, dann ist jeder Bürger seines Landes in diesen Friedensschluss grundsätzlich hineingenommen. Das heißt, Jesus sterben ist nicht nur das Todesurteil Gottes, das einmal ausgesprochen worden ist über mich, sondern Jesus sterben ist auch der Vollzug dieses Todesurteils über mich. Und Jesu Auferstehung ist das Schaffen der neuen Lebensbasis in Jesus Christus für uns alle. Liebe Brüder und Schwestern, es ist entscheidend, dass uns klar wird, das ist nicht ein netter Gedanke, wie man etwa Kreuz und Auferstehung Jesu auch sehen könnte. Sondern Apostel Paulus sagt, so sieht es Gott. Das ist die Setzung Gottes ein für alle Mal. Und es ist nur interessant, wie Gott die Sache sieht, nicht wie wir sie sehen. Was geschieht aber dann in Bekehrung, was geschieht in Wiedergeburt in einem Menschenleben? Wir haben gesehen, unsere Bekehrung ist nicht die Setzung des neuen Lebens, die wir da schaffen. Unsere Lebensübergabe an den Herrn Jesus Christus setzt nicht diese Wirklichkeit. In unserer Bekehrung akzeptieren wir die Wirklichkeit, die Gott in Jesus Christus gesetzt. Das heißt, wir glauben nicht mehr, dass in uns, und jetzt komme ich auf das zurück, was Bruder Wert vorhin so deutlich gesagt hat, dass in uns irgendetwas ist, was Gott gefallen könnte, nachdem er doch am Kreuz unser Leben radikal durchgestrichen hat. Wir glauben nicht mehr länger, dass wir irgendetwas beitragen könnten oder müssten zu dieser neuen Lebensgrundlage, nachdem er sich auch in Jesus Christus ein für alle Mal geschaffen hat. Und darum hängen wir uns in unserer Bekehrung, in unserer Wiedergeburt mit allen Fasern unseres Herzens und Lebens an den Herrn Jesus Christus und an ihn ganz allein, weil wir wissen, dass wir ohne ihn nichts, reinweg nichts von all dem haben, von dem wir jetzt eben geredet haben. Und in ihm allein, aber auch dann die ganze Wirklichkeit da ist. Das alles sieht kein Mensch von sich aus. Und darum tut das auch kein Mensch von sich aus. Das ist der Irrtum, dem wir manches Mal unterliegen, wenn wir in gutem Meinen einem anderen Menschen, den Herrn Jesus, das Evangelium bezeugen und ihn veranlassen wollen, dass er doch das auch akzeptiert. Das gibt manchmal richtige Schockerlebnisse, gerade bei jungen, gläubigen Menschen, wenn sie den Weg zu Jesus gefunden haben und in der großen Freude darüber nun das auch anderen sagen möchten. Als Neubekehrte gehen sie dann auf einen Geschäftskollegen oder einen Schulkameraden zu, einen Nachbarn zu und bezeugen ihm das und sagen ihm, wie man ein Kind Gottes wird und wie man Vergebung der Sünde bekommt. Und manchmal ist der Elan des Neubekehrten so groß, dass der andere nun wirklich echt aufhorcht und sich offen zeigt. Und zwei Tage später kommt die kalte Dusche, da hat der andere sich besonnen und sagt seinem Gesprächspartner, du hör mal, das mit deinem Jesus in Ehren, das ist ja für dich, aber nicht für mich, bitteschön, verschone mich in Zukunft von solchen Sachen. Und dann ist man total schockiert und fragt sich, Mensch, habe ich was falsch gemacht? Habe ich das nicht klar genug gesagt? Hat er das nicht richtig begriffen? Was war denn der Fehler bei mir? Da sieht man nicht die Tiefe der Selbsttäuschung, in der der Mensch von Natur aus drinsteckt, aus der wir ihn mit keinem Mittel herausholen können. Es geht eben nicht nur darum, dem anderen moralische Defekte aufzuweisen. Das kann ein Psychotherapeut auch. Es geht nicht, dem anderen zu zeigen, da und da hast du einen dunklen Flecken und deswegen musst du Jesus haben. Ihm aber klar zu machen, wie Luther gesagt hat, dass ich ein verlorener und verdammter Mensch bin, dass ich nicht deswegen ein Sünder bin, weil ich einmal gelogen und einmal gestohlen habe, sondern dass darum, weil ich Gott davongelaufen bin und als ein verlorener Sohn in der Welt herumlaufe, Gott meine ganze Lebensbasis durchgestrichen hat und ihm gar nichts davon gefällt, nicht nur das Böse nicht, sondern auch das Gute nicht. Sehen Sie, das können Sie und das kann ich keinem Menschen klar machen. Das geht nicht. Hier geht es um viel grundsätzlichere Dinge. Oft ist die Erkenntnis, gerade diese Erkenntnis der Verlorenheit und der Schuld vor Gott, bei einer Bekehrung in dieser Weise gar nicht da. Wir haben heute das Phänomen unwahrscheinlich oberflächlicher Bekehrungen. Es geht zu einem guten Teil auf unser, auf der Verkündigerkonto. Wir müssen uns das in Beschämung sagen. Aber wenn es einer aufrichtig meint, dann gräbt Gott tiefer. Dann stößt er hier nach und holt das ein im Nachhinein in einen zweiten und einen dritten Durchgang. Gott benutzt also unser Wort, unser Zeugnis dem anderen gegenüber. Aber er macht uns dabei völlig abhängig vom Wirken seines Geistes. Und das wirft uns ganz aufs Beten. Es ist sehr töricht, wenn wir manchmal sagen, bei dem oder jenem kann ich bloß noch beten. Ich bitte Sie, was wollen Sie denn sonst tun? Das bisschen Zeugnis macht's doch wohl nicht. Aus dem Tode ins Leben rufen kann doch nur der eine, der lebendige Gott durch seinen Heiligen Geist. Und was wir tun können, entscheidend tun können, ist doch wohl, dass wir mit unseren kleinen, schwachen Kinderhänden die schlüsselführende Hand dieses großen Herrn umklammern und bitten, lieber Herr, hol du ihn aus dem Tod ins Leben, herüber von der falschen Lebensgrundlage auf deine Lebensgrundlage. Durchbrich diese tödliche Selbstsicherheit, diese tödliche Selbsttäuschung und mach du ihn lebendig. Schenk du es. Wahrhaftig, da geht uns auf, allein Jesus kann ein Leben neu machen. Noch eine Frage. Wie ist das denn mit der Heilsgewissheit? Es gibt Christen, gläubige Christen, die haben Probleme mit der Heilsgewissheit. Oder sagen wir es ganz deutlich, die haben keine Heilsgewissheit. Die sind nicht ihres Heils gewiss. Die neue Lebenswirklichkeit des wiedergeborenen Menschen, das möchte ich nur mit aller Deutlichkeit sagen, die neue Lebenswirklichkeit des wiedergeborenen Menschen besteht nicht in Empfindungen und Zuständen. Der Satz, wie fühlen Sie sich heute, der heute ganz entscheidend wichtig ist, Land auf Land ab, wie fühlen Sie sich heute, dieser Satz, liebe Brüder und Schwestern, spielt in der Bibel absolut keine Rolle. Und Kinder Gottes, die ein wenig in der Bibel daheim sind, sollten diesen Tanz ums Gefühl nicht mitmachen. Und es ist schade, wenn unsere Gottesdienste herunterdegenerieren zu Wohlfühlveranstaltungen, wo es dem gegenwärtigen Herrn darum geht, Menschen vom Tod zum Leben zu bringen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch wohlfühlen sollten. Aber die entscheidende Frage ist doch nicht, wie fühlen Sie sich heute? Sondern kommt der Herr zum Zug in unseren Gottesdiensten. Und so geht es auch in der Frage der Heilsgewissheit. Die neue Lebenswirklichkeit des Wiedergeborenen besteht nicht in Empfindungen und Zuständen, sondern in einer neuen Lebensbindung an eine Person, nämlich an Jesus Christus und an ihn allein. Jesus hat nicht nur hundertprozentig meine Schuld bezahlt, sondern er hat mich auch hundertprozentig, sagt Paulus, angenehm gemacht vor Gott. Hundertprozentig. Diese neue Schöpfung, die in diesen 100% steckt, ist der Grund unserer Heilsgewissheit. Hier geht es halt nicht 50-50, 50% Jesus und 50% ich. Auch nicht 90-10, auch nicht 99-1. Wenn Sie gestatten, dass Sie 1% Eigenleistung haben, dann ist hier an dieser Stelle der Bruch in Ihrer Heilsgewissheit vorprogrammiert. An dieser Stelle geht Ihre Heilsgewissheit in die Binsen. Sie können sich darauf verlassen. Heilsgewissheit gibt es nur, weil einer hundertprozentig alles übernommen hat. Hundertprozentig für alles garantiert. Diese neue Lebensbeziehung, diese neue Personenbindung zu Jesus nennt die Bibel in Christus sein. In Christus sein. Ein Spezialausdruck gerade bei Paulus. Das ist die neue Schöpfung. Und noch eine Frage. Was wirft das alles für die praktische Lebensgestaltung von uns Christen ab? Sehr viele Christen haben keine Probleme zu glauben, dass Jesus ihnen alle Sünden vergeben hat. Und sie haben auch verhältnismäßig wenig Probleme zu glauben, dass er sie aus Gnaden auch mal in den Himmel bringt. Aber was passiert zwischen Bekehrung und Himmel? Das ist die Frage. Da liegen die Probleme. Worum geht es denn jetzt also in diesem Leben mit Jesus Christus? Es geht darum, dass wir auf dieser neuen Lebensgrundlage, die uns Gott in Jesus Christus geschaffen und geschenkt hat, dass wir darauf leben lernen. Sehen Sie, auf der alten Lebensgrundlage zu leben, brauchten wir nicht zu lernen. Das haben wir von Kindesbeinen an praktiziert. Da sind wir von Kindesbeinen an hineingewachsen. Und wir brauchten fortwährend nur um uns herumzuschauen. Da sahen wir lauter Leute, die diese alte Lebensweise auf der alten Lebensbasis praktiziert haben. Alle Kollegen, alle Nachbarn, alle Mitarbeiter eines Betriebs, alle Mitschüler. Alle sind auf dieser neuen, alten Lebensbasis angesiedelt gewesen. Aber jetzt auf einmal sieht es total anders aus. Wir befinden uns in einer völlig neuen Lebenssituation. Da gucken wir um uns und sehen keine mehr, die uns hier Vorbild sein könnten. Wir befinden uns auf einmal in einer totalen Diaspora-Situation. Und wo dann mal ein Gläubiger auftaucht, irgendwo in einem Betrieb oder in der Nachbarschaft oder in einer Schulklasse, da ist das schon ein ganz besonderes, wunderbares Ereignis. So dünn sind sie gesät. Der Herr Jesus hat mal ganz nüchtern gesagt, wenige sind's, die auf diesem schmalen Weg gehen. Auch in unserem christlichen Abendland. Vor vielen Jahren schon hat ein prominenter deutscher Bischof gesagt, 80% der getauften Evangelischen in der Bundesrepublik sind Atheisten, und von den letzten 20% müssen wir auch nochmal 4/5 abstreichen, dann kommen wir der Sache näher. So sieht es doch aus. Da können wir nicht um uns gucken und sehen da lauter Menschen, die auch auf dieser neuen Lebensbasis leben. Sondern wir finden uns in einer Diaspora-Situation vor. Und da sind wir nun in einen Lernprozess hineingestellt. Zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus aus zu leben. Manche meinen allerdings, da gäbe es so etwas wie einen geistlichen Dreh, den man nur raushaben müsste, und dann klappt die Geschichte. Vielleicht muss mir da jemand die Hand auflegen und dann falle ich über Nacht gewissermaßen ein paar Stufen hoch und finde mich auf einer völlig neuen Etage wieder. Und dann sieht das ganz anders aus. Dann habe ich das Lernen oder zumindest einen guten Teil dieser Lernpraxis bereits hinter mir. Die Apostel haben ihre Gemeinden es anders gelehrt. Sie haben ihnen Mut gemacht, jeden Tag ganz schlicht und klar Schritte mit Jesus zu gehen, zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus auszuleben. Glauben, dass Jesus ihnen alle Sünden vergeben hat. Und sie haben auch verhältnismäßig wenig Probleme zu glauben, dass er sie aus Gnaden auch mal in den Himmel bringt. Aber was passiert zwischen Bekehrung und Himmel? Das ist die Frage. Da liegen die Probleme. Worum geht es denn jetzt also in diesem Leben mit Jesus Christus? Es geht darum, dass wir auf dieser neuen Lebensgrundlage, die uns Gott in Jesus Christus geschaffen und geschenkt hat, dass wir darauf leben lernen. Sehen Sie, auf der alten Lebensgrundlage zu leben, brauchten wir nicht zu lernen. Das haben wir von Kindesbeinen an praktiziert. Da sind wir von Kindesbeinen an hineingewachsen. Und wir brauchten fortwährend nur um uns herumzuschauen. Da sahen wir lauter Leute, die diese alte Lebensweise auf der alten Lebensbasis praktiziert haben. Alle Kollegen, alle Nachbarn, alle Mitarbeiter eines Betriebs, alle Mitschüler, alle sind auf dieser neuen alten Lebensbasis angesiedelt gewesen. Aber jetzt auf einmal sieht es total anders aus. Wir befinden uns in einer völlig neuen Lebenssituation. Und da gucken wir um uns und sehen keine mehr, die uns hier Vorbild sein könnten. Wir befinden uns auf einmal in einer totalen Diaspora-Situation. Und wo dann mal ein Gläubiger auftaucht, irgendwo in einem Betrieb oder in der Nachbarschaft oder in einer Schulklasse, da ist das schon ein ganz besonderes, wunderbares Ereignis. So dünn sind sie gesät. Der Herr Jesus hat mal ganz nüchtern gesagt, wenige sind's, die auf diesem schmalen Weg gehen. Auch in unserem christlichen Abendland. Vor vielen Jahren schon hat ein prominenter deutscher Bischof gesagt, 80% der getauften Evangelischen in der Bundesrepublik sind Atheisten, und von den letzten 20% müssen wir auch nochmal 4/5 abstreichen, dann kommen wir der Sache näher. So sieht es doch aus. Da können wir nicht um uns gucken und sehen da lauter Menschen, die auch auf dieser neuen Lebensbasis leben. Sondern wir finden uns in einer Diaspora-Situation vor. Und da sind wir nun in einen Lernprozess hineingestellt. Zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus aus zu leben. Manche meinen allerdings, da gäbe es so etwas wie einen geistlichen Dreh, den man nur raushaben müsste, und dann klappt die Geschichte. Vielleicht muss mir da jemand die Hand auflegen und dann falle ich über Nacht gewissermaßen ein paar Stufen hoch und finde mich auf einer völlig neuen Etage wieder. Und dann sieht das ganz anders aus. Dann habe ich das Lernen oder zumindest einen guten Teil dieser Lernpraxis bereits hinter mir.
Die Apostel haben ihre Gemeinden es anders gelehrt. Sie haben ihnen Mut gemacht, jeden Tag ganz schlicht und klar Schritte mit Jesus zu gehen, zu lernen, von dieser neuen Lebensbasis mit Jesus auszuleben. Es ist schade, wenn sich Christen nicht trauen, von dieser neuen Lebensgrundlage auszuleben. Und dann gucken sie doch wieder um sich herum und schauen, wie es die vielen machen, und rutschen wieder auf die alte Basis, in ihrem praktischen Handeln wenigstens, zurück. Sie schauen um sich und sehen, dass 1 Million Paare in der Bundesrepublik unverheiratet zusammenleben, und dann tun sie es halt auch wie alle und wundern sich, dass kein Mensch sie nach Jesus fragt und nach dem neuen Leben fragt, weil sie doch das Alte praktizieren. Wie sollte da andere auf den Gedanken kommen, sie nach Jesus zu fragen? Es ist schade, dass wir uns manchmal nicht trauen, von der neuen Lebensgrundlage aus wirklich zu leben. Letzte Woche sagte uns eine junge Frau, sie erwartet ihr drittes Kind, ging zur Ärztin, die sich untersuchen. Erste Frage der Ärztin: wollen Sie eigentlich dieses dritte Kind?
Ja, natürlich, sagt die Frau.
Ja, es ist aber doch das dritte.
Ja, und?
Also dann wollen wir mal zunächst den Fruchtwassertest machen, nicht wahr? Und nein, sagt die junge Frau, wir wollen den Fruchtwassertest nicht machen. Ja, Sie sind doch über 30, da könnte das Kind ja behindert sein.
Ja, sicher, sagt die Frau, mein Mann und ich werden auch ein behindertes Kind aus Gottes Hand nehmen. Die Ärztin meinte, die Sonne höre aufzuscheinen, aber sie schien weiter. Vielleicht hat sie da zum ersten Mal begriffen. Da steht also eine junge, grad gebaute Frau, zudem noch Vollakademikerin, vor ihr.
Und die rechnet im Jahr 1988 mit der Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Ja, gibt's denn sowas? Das war ein gewaltigeres Zeugnis als ein ganzes Paket Traktate.
Warum riskieren wir es? Warum wagen wir es, so wenig von der neuen Lebensbasis auszuleben? Montagnachmittag habe ich einer unserer alten Diakonissen im Feierabendhaus unseres Mutterhauses das Abendmahl gebracht. Ist 82 Jahre alt, hat einen Herzinfarkt hinter sich, ist dauernd bettlägerig. Aber von ihrem Krankenbett aus geht ein ganz großer Friede auf all die aus, die sie besuchen. Nachdem ich ihr das Abendmahl gereicht hatte und ihr die Hand gab zum Abschied, da sagte sie: Wissen Sie, ich habe gar nie gewusst, dass man das Getragen und Gehalten und Geborgensein so real erleben kann, wie ich es zurzeit erlebe. Verstehen Sie, das sind gar keine spektakulären Dinge, sondern leben einfach Menschen täglich bewusst und konkret von der neuen Lebensgrundlage aus, die sie in Jesus Christus von Gott bekommen haben. Das ist das alltägliche Leben mit dem Herrn. Wenn Sie diese neue Lebensgrundlage noch nicht haben, Jesus Christus hat sie auch für sie erworben. Das ist die Setzung Gottes, die Gott ein für allemal geschaffen hat. Und wenn Sie das gerne haben möchten, dann hängen Sie sich heute an irgendeinen Menschen, von dem Sie den Eindruck haben, der hat das, was mir fehlt. Und wenn Sie diese neue Lebensbasis, diese neue Lebensgrundlage schon haben, liebe Brüder und Schwestern, wenn Sie schon ein Eigentum Jesu sind, dann sagen Sie es doch in einem stillen Augenblick heute irgendwo Ihrem Herrn: Lieber Herr, vergib mir, wo ich dich und damit diese neue Lebensgrundlage verraten und irgendwo verleugnet habe. Herr, hilf mir, konkreter als bisher mit dir zu leben, und hilf mir an irgendeiner konkreten Stelle, auf die du heute deine Hand legst, konkret zu werden mit dir. Es ist realistisch, von den Realitäten auszugehen, die Gott gesetzt hat. Alles andere ist Schwärmerei. Es ist realistisch, von den Realitäten auszugehen, die Gott gesetzt hat. Das ist das einzig wahrhaft Neue, was es in dieser Welt gibt. Darum hat Paulus gesagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, ein Neues ist geworden. Amen.
Wenn man solch ein Konferenzprogramm vorher in die Hand nimmt, liest man das allein Jesus kann. Mir ist heute Morgen eine neue Welt wieder aufgegangen. Es geht einem ja merkwürdig, man predigt und redet drüber, aber das dann wieder so konkret zu sehen, wollen Gott danken, dass er das Wort so durch die beiden Brüder uns geschenkt hat. Ich hätte an dieser Stelle jetzt eigentlich eine ganze Reihe Leute sprechen lassen sollen. Ich denke an zwei, für die ich jetzt reden will. Der eine hat plötzlich erlebt, dass ein Junge mit 9 Jahren an Leukämie erkrankt ist. Wie das ist, wenn man dann die ganzen Chancen überdenkt. Für die Eltern war es klar, wir legen das in die Hände Jesu. Inzwischen ist der Bub 15 und seit Jahren haben die Ärzte nichts mehr von der Leukämie gefunden. Wie wir neulich wieder drüber sprachen, sagen wir, soll nicht unterschlagen werden. Der Herr tut große Dinge, wir haben einen mächtigen Herrn. Aber dann hätte ich auch gern den anderen reden lassen. Letzten Sonntag traf ich ihn wieder. 2 große Tumoroperationen mit je 7 Stunden. Ich lege es in die Hände Jesu. Und jetzt seit einem Jahr, es geht weiter. Aber ich lebe mit Jesus, genauso wie der andere. Er macht mein Leben neu. Ob krank oder gesund, wunderbar geheilt oder ins Leiden geführt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, wenn wir bei uns auch so viel immer wieder erzählen, was der Teufel alles kann. Der kann ja Furchtbares machen. Der kann uns ja jeden von uns in 0,0 zu Fall bringen. Vor dem können wir uns wohl fürchten. Und manchmal sind wir erschrocken, was in dieser Welt alles Schreckliches passiert. Aber liebe Schwestern und Brüder, es muss doch noch wichtiger bei uns sein, dass wir erzählen, dass Jesus die Werke des Teufels zerstört. Haben Sie das auch erlebt? Wie völlig hoffnungslose Ehen geheilt wurden und heute glückliche Paare leben. Weil sie dort haben Menschen Jesus ergriffen, sind an ihn gläubig und gehorsam geworden. Junge Menschen sind frei geworden von Drogensucht und Alkoholsucht, wenn ich nur an das Werk im Ringenhof denke und was Gott dort schenkt. Wie vielen Menschen sind wir begegnet, die es freimütig bezeugen, Jesus macht das Leben neu. Und ich wollte, dass Sie von dieser Hofacker-Konferenz weggehen mit einer neuen Freude. Ich gehe in meine schwierigen Arbeitsverhältnisse hinein, in die Spannungen in meiner Familie zu Hause. was das auch sein mag, mit Generationen, Konflikt oder wo das ist. Ich möchte mit Jesus das erleben, was uns eben bezeugt wurde. Weil das Wort ist und die Zusage, es ist alles neu geworden. Obwohl ich doch sehe, wie alles alt aussieht. Und doch ist es neu. Genauso darf ich das Neue leben. Nun spricht Cornelius Burkhardt zu uns.
Vor 11 Jahren ist es mir passiert. Allein Jesus kann ein Leben neu machen. Ich habe das ergriffen. Und ich habe überlegt, was bewegt mich heute dazu. In unserem Hauskreis nehmen wir gerade den Galaterbrief durch. Und da ist ja Paulus ein ähnliches Problem passiert. Menschen sind dort zum Glauben gekommen, eine große Bewegung. Leute haben sich entschieden. Und da waren andere Einflüsse, da waren neue Dinge. Und sie sind wieder weggekommen. Und in dem Galater 4, Vers 19 ist es zusammengefasst: Meine lieben Kinder, welche ich abermals mit Ängsten gebäre, bis dass Christus in euch Gestalt gewinne. Und das ist mir eigentlich sehr wichtig, jetzt gerade, wenn man im Glauben steht, im Berufsleben. Ich bin Programmierer, das nennt sich heute Systementwickler, in einer Abteilung mit 16 Leuten und im Verlagswesen und bin dort verantwortlich für die Tätigkeit von 6 Leuten. Programmierer sein ist ein hochinteressanter Beruf. Wenn man sich vorstellt, von der Bestellung, die vom Kunden eingeht, von der Buchbestellung bis zum Lieferschein, zum Rechnungsschein, laufen Computerprogramme ab. Und für diese Programme sind wir verantwortlich. Das heißt, bei uns gleicht kein Tag dem anderen. Es sind laufend neue Anforderungen. Abwechslungsreich, interessant. Wir sind praktisch betraut mit dem gesamten Geschehen des Unternehmens. Aber auf der anderen Seite kommen da ganz andere Sachen dazu, die wir bewältigen müssen. Diese ständig wechselnden Anforderungen bedeuten auch Stress schlichtweg. Es können Fehler passieren, die gleich sehr große Auswirkungen haben. Wenn wir zum Beispiel eine Bestellung, die mit als Briefsendung oder als Buchsendung mit 1,80 Mark frankiert ist, wenn die auf einmal als Päckchen mit 3 Mark frankiert ist. Es könnte ein Fehler sein in dem Programm, was die Portoberechnung macht. Und bei 20.000 Bestellungen, die am Tag rausgehen, dann hat es gleich ganz schöne Konsequenzen. Auf der anderen Seite muss ich mich, wenn ich ein Computerprogramm in die Produktion gebe, immer fragen, habe ich alles getestet? Ist alles in Ordnung? Stimmt alles? Oder müsste ich noch irgendwas machen? Und das bedeutet, diese Dinge lassen sich nicht um 17 Uhr bei Feierabend abschalten, sondern das trägt man mit. Und nachts fällt einem auf einmal ein, oh, in dem Ding, da muss ich ja noch was machen. Das muss ich morgen sofort regeln. Dann kommt dazu, dass man als Programmierer doch, als Christ, in einem weitgehend atheistischen Umfeld arbeitet. Und dass da Kompensationsmechanismen greifen bei den einzelnen Kollegen, um dieses Problemfeld zu bewältigen. Ein Kollege zum Beispiel lässt sich morgens wecken durchs Radio, hat während seinem gesamten Tag so ein kleines Radio neben sich herlaufen, abends, wenn er heimkommt, sofort wieder der Griff zum Radio und es geht, bis die Schlummerautomatik sich abends abschaltet. Ja, jetzt, was ist mir in dem Sinne als Christ wichtig? Dass ich morgens hinsitze und bete und mich ganz der Kraft Jesu ausliefere und das für mich ergreife, was im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und dieses Ergreifen, dieses Hinwerfen an Jesus, dieses Abgeben der Probleme, das macht mich frei von diesen Dingen. Das macht mich fröhlich in all diesen Dingen, die da auf einen zukommen. Und das ist das, was ich empfinde, worum es geht, Gestalt, dass Christus Gestalt in uns gewinnt. Und das wird sichtbar. Das ist eigentlich das Schöne. Und wenn dann Probleme auftreten, weiß ich, dass meine Frau tagsüber hinter mir steht, dass sie betet um mich, dass sie daran beteiligt ist, dass in mir täglich diese Neugeburt passiert, wie Paulus hier um seine Gemeinde kämpft. Und das ist das Wunder, was ich erfahren habe. Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmen.